Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 28 bis 35. Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 28 bis 35. Ich werde aber ab Vers 20 lesen, damit wir den Zusammenhang ein bisschen mitbekommen. Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 20. Und sie, also Jesus mit seinen Jüngern, traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben. Es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Und jetzt der Predigttext. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, schon seit einigen Predigten gehe ich jetzt Vers für Vers das Markus-Evangelium durch. Und wir versuchen zu verstehen, was die Bedeutung von dem ist, was Jesus hier auf der Erde getan und gesagt hat. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass Jesus dargestellt wird als ein König, der in das Reich dieser Welt kommt, um sein eigenes Reich aufzurichten. Wir haben davon gelesen, wie ihn der Teufel in der Wüste versucht hat und versucht hat, davon abzubringen, dieses Reich aufzurichten. Wir haben gelesen, wie Jesus dem widerstanden hat. Dann berichtet uns Markus, dass Jesus bei seiner Taufe als Sohn Gottes vom Vater bestätigt wurde, also von Gott selbst. Anschließend berichtet uns Markus, wie der König Jesus anfing, sein Reich zu bauen. Und das tat er ganz anders, als wir uns das vorstellen würden, wie ein König sowas macht. Er heilte Menschen, machte ihnen deutlich, dass sie die Heilung von einer viel schlimmeren Krankheit eigentlich viel nötiger haben, nämlich die Heilung von der Sünde. Er beruft Helfer für sein Reich, die wir später als Jünger bezeichnen, um sie auszubilden und um ihnen zu zeigen, worum es bei ihm wirklich geht. Und Jesus wird gründlich missverstanden. Auf der einen Seite von seinen eigenen Jüngern, die nicht so richtig verstehen, was er möchte. Aber dann vor allem von den religiösen Führern Israels der damaligen Zeit. Vor allem von der Gruppe der Pharisäer. Und diese Gruppe von Männern, die dachte, wenn wir nur genügend Gebote selbst aufstellen und die dann noch alle halten, dann wird Gott uns wirklich mögen. Dann wird er uns lieb haben. Und es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass sie mit dieser Meinung bei Jesus auf ganz strikte Ablehnung stießen. So regten sie sich irgendwann auf darüber, dass Jesus Menschen am Sabbat heilte. Die Leute, die sich so viele Gedanken über das Reich Gottes machten, die hätten doch eigentlich die Musterbürger im Reich Gottes sein müssen. Die Musterschüler von Jesus sein sollen. Aber sie waren es nicht. Sie wollten einfach das nicht akzeptieren, was Jesus sagte. Seine Botschaft, dass man nicht durch eigene noch so gute Werke ins Reich Gottes kommen kann, sondern nur durch seine Gnade, und durch Sündenvergebung. Und deswegen verschärft Jesus seinen Ton und kündigt den Pharisäern ein sehr hartes Gerichtsurteil an. Und das ist das, was wir eben im Predigttext gelesen haben, und darum wird es heute gehen. Eigentlich wäre dieser Abschnitt in meiner Reihe schon in einem der Adventssonntage dran gewesen, aber ich habe mich damals entschieden, lieber was anderes zu machen, was Fröhlicheres, und komme deswegen erst heute zu diesen harten Worten von Jesus, vielleicht den härtesten Worten von Jesus, die wir in den Evangelien überhaupt lesen. Und gerade deswegen möchte ich betonen, dass auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, was Jesus hier sagt, dass es Wort Gottes ist und dass der Heilige Geist auch mit diesem Abschnitt, wie mit allen anderen Abschnitten der Heiligen Schrift, eine Absicht hat. Bevor wir jetzt jedoch einsteigen, müssen wir erst einmal nochmal einen Blick drauf werfen, was die Ausgangslage war. Denn die meisten Leute damals in Israel, die glaubten an Gott. Wenn Jesus vom Reich Gottes sprach, dann gab es nur wenige, die von vornherein sagten, Reich Gottes, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Es gab auch wenige, die wahrscheinlich so spontan gesagt hätten, dazu will ich nicht dazugehören. Das ist anders als heute, wo die meisten Leute, die wir so treffen, eigentlich mit Gott gar nichts oder zumindest nicht viel zu tun haben wollen. Damals und auch teilweise heute noch gab es dafür ein anderes Problem. Auf der einen Seite wollten die Leute zwar etwas mit Gott zu tun haben, aber sie wollten ihre eigenen Regeln aufstellen, wie sie mit Gott Gemeinschaft haben konnten oder wie sie zu Gott kommen wollten. Und hier musste Jesus ihnen immer wieder sagen, ihr könnt euch nicht den Weg aussuchen, auf dem ihr zu Gott kommt. Ihr müsst Gottes Weg gehen, um zu Gott zu kommen. Und dieser Weg bin ich selbst, Jesus. Nur so könnt ihr zu Gott kommen. Aber das war etwas, was viele im Volk Israel nicht akzeptieren wollten. Sie wollten ihre eigenen Regeln machen, um zu Gott zu kommen. Damit waren sie so ein bisschen wie Kurt. Kurt war ein Mann, so um die 30, und er plante irgendwann einen 6-wöchigen Urlaub nach Australien. Nachdem er sich die Tickets gekauft hatte, fuhr er voller Vorfreude nach Frankfurt zum Flughafen. Und am Flughafen geht auch alles gut, er hat ja Tickets, bis er zur Passkontrolle kommt. Und der Mann hinter der Passkontrolle sagt zu ihm, können Sie mir bitte Ihren Reisepass geben? Und Kurt holt sein Portemonnaie raus, nimmt seine Krankenversicherungskarte und drückt sie dem Mann hinter der Passkontrolle in die Hand. Der Mann hinter der Passkontrolle guckt ihn ein wenig seltsam an und sagte, ich brauche nicht Ihre Krankenversicherungskarte, ich brauche Ihren Reisepass. Nein, sagte Kurt, das mit der Krankenversicherungskarte, das geht schon in Ordnung. Der Mann hinter der Passkontrolle guckt den Kurt immer noch viel verwirrter jetzt an und sagt, nicht Sie machen hier die Regeln, sondern wir machen die Regeln. Wenn Sie heute nach Australien fliegen wollen, da brauchen Sie einen Reisepass und keine Krankenversicherungskarte. Die Geschichte klingt vielleicht etwas witzig, aber genau so sind viele Leute in Bezug auf Gott. Die Pharisäer zum Beispiel, die wollten damals Gott, wie Kurt nach Australien wollte, aber sie wollten nicht Jesus als den Weg zu Gott. Sie wollten zwar zu Gott kommen, aber sie wollten bestimmen, wie. Und das geht nicht. Ins Reich Gottes kann man nur kommen, wenn man Gottes Weg geht. Und das ist der Weg des Glaubens an Jesus Christus. Das ist der Weg zuzugeben, dass man selbst nichts zu bringen hat und dass Gott alles getan hat, was für unsere Rettung nötig ist. Und weil sie sich weigerten damals und auch viele Leute heute das zu verstehen, sagt Jesus das, was wir eben gerade gelesen haben. Und wir wollen uns diesen Abschnitt angucken unter dem Thema, was zeichnet Menschen im Reich Gottes aus? Meine Predigt hat zwei Punkte. Erstens, sie wollen an Gott glauben. Menschen im Reich Gottes wollen an Gott glauben. Das sind die Verse 28 bis 30. Und dann Menschen im Reich Gottes tun Gottes Willen. Die Verse 31 bis 35. Der erste Punkt. Menschen im Reich Gottes wollen an Gott glauben. Wir haben in Kapitel 3, Vers 20 gelesen, dass Jesus in einem Haus war und dass er dort mit den Pharisäern diskutierte. Es ging da um die Frage, wer hat Jesus eigentlich die Kraft und die Macht gegeben, Leute zu heilen und vor allem Dämonen, also böse Geister, aus den Menschen auszutreiben? Die Pharisäer wussten ganz genau, was hier passiert, dass Menschen gesund werden und dass Menschen, die vorher besessen waren, nicht mehr besessen sind. Das ist nicht natürlich, das ist nicht normal. Und deswegen folgerten sie ganz logisch, okay, da es nicht natürlich ist, muss es mit irgendwas zu tun haben, was wir nicht sehen können. Also muss Jesus entweder die Macht haben von Gott oder vom Teufel. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So viel verstanden die Pharisäer sehr gut. Jesus hatte ihnen dann auch erklärt, dass er von Gott kommt und dass er von Gott kommen muss. Weil nämlich der Teufel ihm ja niemals die Macht gegeben hätte, seine eigenen bösen Geister auszutreiben. Jesus argumentiert hier sehr, sehr logisch in den Versen 20 bis 27 und sagt den Pharisäern, genauso logisch wie 2 plus 2 4 ergibt, genauso logisch müsst ihr zu dem Ergebnis kommen, dass ich von Gott komme. Es war auch, glaube ich, nicht das Problem, dass die Pharisäer das nicht verstanden. Das Problem war, dass die Pharisäer das nicht wahrhaben wollten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, eine Person von etwas zu überzeugen, was diese Person nicht wahrhaben will. Dann könnt ihr mit noch so guten Argumenten kommen. Diese Person zuckt mit den Schultern und will das einfach nicht hören. Das ist ziemlich frustrierend, wenn man jemanden so mit etwas überzeugen will. Dann helfen irgendwann die besten Argumente nichts mehr. Und so war es bei den Pharisäern auch. In ihrem Denken durfte Jesus nicht von Gott kommen und deswegen musste er vom Teufel stammen. Und weil sie zu diesem Ergebnis kamen, sagt Jesus das, was er in den Versen 28 bis 30 sagt. Ich lese das nochmal vor. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Jesus bezeichnet das, was die Pharisäer hier machen, als die Lästerung oder die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, vielleicht sind einige von euch schon immer mal drüber gestolpert beim Lesen von den Evangelien, denn sowohl Markus als auch Matthäus und Lukas berichten davon. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht wart ihr auch entsetzt und habt euch gefragt, habe ich vielleicht diese Sünde begangen? Kann mir jetzt vielleicht nicht mehr vergeben werden? Zu verstehen, was die Bibel oder was Jesus hier mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist meint, das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn ich einfach ein paar Fragen stelle, die einem kommen, wenn man das liest, und sie dann beantworte. Ich habe 6 Fragen herausgesucht, die einem, denke ich, ganz natürlich kommen, wenn man diesen Abschnitt liest und möchte sie nacheinander beantworten. Die erste Frage zum Einstieg, was ist eigentlich die Lästerung oder die Sünde gegen den Heiligen Geist? Die Antwort darauf ist erstmal gar nicht so einfach. Denn Jesus erklärt es nicht, was das ist. Aber wir finden doch einen wichtigen Hinweis. Und zwar in Vers 30 heißt es, denn sie, also die Pharisäer, sagten, er hat einen unreinen Geist. Also die Begründung dafür ist, dass die Pharisäer ihm vorgeworfen haben, dass er vom Teufel kommt. Und somit hat die Sünde gegen den Heiligen Geist etwas damit zu tun, was wir eben vorher gelesen haben, mit dem, was sie Jesus vorgeworfen haben. Ich habe schon gesagt, die Pharisäer wussten im Kopf ganz genau, Jesus ist der Messias, aber sie wollten es nicht wahrhaben. Und dann macht die Bibel uns immer wieder deutlich, dass es der Heilige Geist ist, der uns erkennen lässt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und was die Pharisäer damit machten, indem sie ganz bewusst das leugneten, was sie eigentlich erkannt hatten, drängten sie das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben zurück. Den Heiligen Geist zu lästern heißt also nicht, etwas Schlechtes über den Heiligen Geist zu sagen. Das würde man ja zuerst denken. Sondern es heißt ganz bewusst und wiederholt, Jesus als den Sohn Gottes abzulehnen. An anderen Stellen beschreibt die Bibel das als Verstockung oder Verhärtung des Herzens. Das Problem ist dann nicht mehr der Kopf. Das Problem ist nicht, dass sie es nicht verstehen. Sondern das Problem ist das Herz. Man will einfach Gott nicht. Und zwar nicht nur einfach so nicht, das ist bei vielen Menschen der Fall, sondern wiederholt über eine lange Zeit hinweg und ganz entschieden verhärtet man sein Herz. Und dann geht man irgendwann so weit, Jesus mit dem Teufel in einen Topf zu stecken und macht das lieber, als an diesen Jesus zu glauben. Die zweite Frage, die uns vielleicht kommt, ja, wer steht eigentlich in der Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern? Interessanterweise sehen wir, dass es hier die Pharisäer sind, also Leute, die dem Reich Gottes eigentlich nahestehen. Die also die Bibel kennen, die wissen, wer Gott ist und die auch nicht bezweifeln, dass es Gott gibt. Weil ich denke, dass eben auch heute Menschen in der Gefahr stehen, in eine ganz ähnliche Situation zu geraten, wie die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Der Hebräerbrief berichtet an zwei Stellen über solche Leute. Das sind Leute, die anscheinend viel verstanden haben. Wir haben das eben in der ersten Schriftlesung gelesen. Sie haben am Gemeindeleben teilgenommen, aber sie haben nie wirklich zu Jesus gehört. Und das Urteil, was über solche Leute in der Gemeinde gesprochen wird, ist genauso hart wie das Urteil von Jesus hier im Markus-Evangelium. Ich lese nochmal Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Es handelt sich also anscheinend um Leute, die schon geheiligt sind. Das heißt, die irgendwo regelmäßig eine Gemeinde besuchen, die vielleicht sogar Mitglieder sind und etwas mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Aber irgendwann anfangen, sich radikal davon abzuwenden. Oder um es mit den Worten des Hebräerbriefes zu sagen, Leute, die den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen. Nur hier nicht lästern, sondern schmähen. Drittens, was sind die Folgen der Sünde gegen den Heiligen Geist? Das macht Jesus sehr klar, wenn er in Vers 29 sagt, dass Leute, die diese Sünde begangen haben, keine Vergebung bekommen werden, sondern im ewigen Gericht verfallen sind. Ich weiß, dass das hart klingt. Ich möchte auch nochmal betonen, es war Jesus, der das sagte. Jesus selbst. Die vierte Frage. Ich weiß nicht, ob ihr sie euch schon mal gestellt habt. Ich habe mich, als ich so 13 oder 14 war, mal ganz sorgenvoll gefragt, habe ich vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Ich möchte sie mit einer Gegenfrage beantworten. Willst du zu Gott gehören? Und glaubst du, dass sein Wort uns den Weg dorthin zeigt? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann hast du garantiert nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Wir haben hier eben schon gesehen, dass das Problem war, dass die Pharisäer bewusst nicht wollten. Wenn du zu Jesus gehören willst, dann brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Oder um es anders zu sein, niemand, der sich Sorgen macht, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, hat sie begangen. Weil jemand, der sich Sorgen macht, möchte ja, will ja zu Jesus gehören. Die fünfte Frage, was sollen wir tun, wenn wir jemanden kennen, der zu der Beschreibung der Pharisäer oder zu der Beschreibung der Leute im Hebräerbrief passt? Also wenn wir jemanden kennen, der alles weiß, der schon einmal Ja zu Jesus gesagt hat und jetzt total gegen Gott eingestellt ist. Und ich möchte zuerst mal festhalten, dass wir nicht wissen, ob Gott jemanden wirklich aufgegeben hat. Und wir sollen auch niemanden leichtfertig aufgeben oder abstempeln. Denn es ist nicht so, dass Gott solche Leute nicht erretten kann. So nach dem Motto, die sind zu böse, das kann Jesus nicht mehr. Sondern es ist so, dass Gott mit seinem Gericht an diesen Menschen schon in diesem Leben anfängt. Und wenn wir es wirklich mit jemandem zu tun haben, der sich bewusst gegen das Christentum entschieden hat, obwohl er lange Zeit dazugehört hat, dann kann uns vielleicht das helfen, was der Apostel Johannes am Ende seines ersten Briefes schreibt. Das heißt dort 1. Johannes 5, Vers 16, wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet hat und den Geist der Gnade geschmäht hat? Okay, tut mir leid. Jetzt habe ich die falsche Stelle zitiert. Ich zitiere es nochmal richtig. 1. Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Was hier mit der Sünde zum Tode beschrieben ist, ist wahrscheinlich etwas ganz Ähnliches wie die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Hier gebietet Johannes zwar nicht, für so jemanden zu beten, aber es ist interessant, er verbietet es auch nicht. Wir wissen zuletzt eben nicht, wie Gott zu einem bestimmten Menschen steht. Und deswegen ist es besser, für Menschen zu beten, als sich lange Gedanken darüber zu machen, ob Gott sie nicht vielleicht schon aufgegeben hat. Und die sechste Frage, die sich vielleicht stellt, wenn wir das so lesen, lehrt die Bibel nicht eigentlich, dass Christen nicht vom Glauben abfallen können? Schließlich scheinen diese Leute doch mal wirklich dazugehört zu haben und sind jetzt nicht mehr dabei. Gibt es hier keinen Widerspruch? Dafür ist zu sagen, dass die Bibel eindeutig lehrt, dass Gott es ist, der Menschen erwählt und zu sich zieht. Sie lehrt auch, dass jeder, den Gott erwählt hat, glaubt. Und dass jeder Glaubende auch nicht mehr vom Glauben abfallen wird. Johannes schreibt in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt im Umkehrschluss, dass Leute, die sich so radikal abwenden, wie die Pharisäer oder die Leute im Hebräerbrief, dass diese Leute niemals wirklich dazugehört haben. Äußerlich zwar schon, aber nicht von Herzen. Sie waren niemals wirklich Kinder Gottes gewesen. Ich hoffe, dass ich auf die wichtigsten Fragen, die einem kommen, wenn man diesen Abschnitt von der Lästerung gegen den Heiligen Geist liegt, ein bisschen beantworten konnte. Bleibt vielleicht noch eine letzte Frage. Was heißt das für unser praktisches Leben in der Gemeinde? Erstmal, das ist, denke ich, ganz wichtig, heißt es, es wäre falsch, ständig die Fragen zu stellen, hat der oder die vielleicht die Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen? Oder ist sie gerade dabei, den Heiligen Geist zu lästern? Das Thema kommt in der Bibel vor, ja. Aber es ist ein Thema, was in der Bibel nicht zentral steht. Viel zentraler ist eine andere Botschaft von Jesus und die überlesen wir gerne, wenn wir diesen Abschnitt hier lesen. Denn gleich am Anfang des Abschnitts, in Vers 28, sagt Jesus, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben werden. Im Zusammenhang der Evangelien wird klar, dass das nur für Menschen gilt, die ihre Sünden auch bekennen. Aber trotzdem ist es eine riesengroße Verheißung, die wir das schon öfter gelesen haben, wahrscheinlich viel zu selbstverständlich nehmen. Keine Sünde, die du in diesem Leben begangen hast, ist zu groß für Gott. Er hat alle, jede kleinste Sünde seiner Kinder am Kreuz bezahlt und damit vergeben. Und das ist die schöne, das ist die ermutigende Seite von dieser harten Gerichtsrede, die Jesus hier hält. Ich habe diesen ersten Punkt genannt, Menschen im Reich Gottes wollen an Gott glauben. Und genau das war das Problem der Pharisäer, dass sie eben nicht wollten. Und dass sie deswegen ihr Herz verhärteten. Und da Paulus im Philipperbrief schreibt, dass auch das Wollen ein Geschenk Gottes ist, sollen wir ihn darum bitten, dass er uns immer wieder schenkt, dass wir ganz bewusst zu ihm kommen wollen. Wer jetzt gedacht hat, es wurde ruhiger um Jesus, der sieht sich getäuscht. Oder wer dachte, Jesus würde jetzt einen Rückzieher machen und nach dieser harten Gerichtsrede jetzt vielleicht irgendwas Ermutigendes oder Liebes sagen. Stattdessen setzt er sogar noch einen drauf. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum letzten Punkt. Menschen im Reich Gottes tun Gottes Willen. Jesus war in einem Haus. Wir wissen nicht ganz genau, ob es immer noch die gleiche Begebenheit war, wie das Gespräch vorher. Und er hatte mal wieder mal eine große Menschenmenge um sich herum. Jesus stand wohl in der Mitte und die Leute saßen um ihn herum. In dieser Zeit kamen seine Brüder und seine Mutter zu dem Haus und sie gingen interessanterweise nicht in das Haus hinein, sondern sie ließen ihn von draußen rufen. Warum sie das tun oder warum sie das taten, ist nicht ganz klar und auch was sie von ihm wollten, erfahren wir nicht. Es kommen also Leute von außen zu Jesus und sagen ihm, hey, draußen ist deine Familie. Deine Mutter und deine Brüder, die wollen mit dir sprechen. Komm doch mal kurz raus. Da müssen wir erstmal fragen, wer war eigentlich die Familie von Jesus? Also wenn wir so an die Familie von Jesus denken, dann denken wir meistens an Josef und Maria und Jesus. Und wenn es um seine Brüder geht, dann haben wir meistens nicht direkt jemanden vor Augen. Aber Jesus hat eine ganze Menge Geschwister, nämlich mindestens 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Von den 4 Brüdern haben wir sogar die Namen, die hießen Josef, Judas, Jakobus und Simon. Und Josef, der Vater von Jesus oder der Stiefvater von Jesus, der war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gestorben. Wir lesen in den Evangelien öfter von Maria und öfter auch von den Brüdern und Geschwistern von Jesus, aber nach der Begebenheit mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel nie wieder von Josef. Deswegen ist er wahrscheinlich irgendwann in der Zwischenzeit gestorben. Und Stellen wie diese, wo es um die Geschwister von Jesus geht, die sind ein riesengroßes Problem. Nicht für uns, aber für die katholische Kirche. Die behauptet nämlich, dass Maria, auch nachdem Jesus geboren ist, noch Jungfrau geblieben ist. Und deswegen geben sie sich alle Mühe, die Geschwister von Jesus an Stellen wie dieser hier wegzudiskutieren. Und das machen sie, indem sie behaupten, naja, das Wort, was hier für Brüder steht, das kann auch sowas wie Geschwister und in einem weiteren Sinn Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen heißen. Das stimmt zwar, aber in den allermeisten Fällen heißt es tatsächlich Geschwister. Und es gibt in der Bibel nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass Maria, nachdem Jesus geboren ist, noch Jungfrau geblieben ist. Zurück zu Jesus. Seine Reaktion auf diese Anfrage, komm doch mal schnell raus, rede mit deiner Familie, ist sehr erstaunlich. Denn er scheint sich überhaupt nicht zu freuen. Vers 33 lesen wir das. Und da stellt sich uns als erstes die Frage, erlaubt uns Jesus mit seinem Verhalten hier schlecht mit anderen Familienmitgliedern umzugehen? Schließlich ist er doch unser Vorbild. Und so kann man doch echt nicht mit seiner Familie umgehen, oder? Die Antwort darauf ist natürlich nicht. Jesus gibt uns hier keine Anleitung, wie wir normalerweise mit unserer Familie umgehen sollen. Ganz im Gegenteil, Jesus lagen Familien sehr am Herzen. Und seine schroffe, seine abweisende Reaktion hier hatte einen ganz anderen Grund. Zu diesem Grund kommen wir gleich, aber wir wollen erstmal gucken und sehen, dass Jesus Familien wirklich am Herzen lagen. Denk mal an die Geschichte, wo Jesus die Kinder zu sich kommen lässt. Und die Jünger sagen, schick die Kinder weg, was will Jesus mit Kindern? Und Jesus ist sehr abweisend gegenüber den Jüngern, nicht gegenüber den Kindern. Sondern er sagt ihnen sogar das Reich Gottes zu. Und als Jesus am Kreuz hing und schon fast tot war, da gab er seinem Jünger Johannes den Auftrag, sich um seine Mutter Maria zu kümmern. Auch das spricht ja nicht dafür, dass Jesus jetzt gegen seine Familie eingestellt war oder gegen Familien an sich. Und später in den Briefen weisen uns die Apostel immer wieder darauf hin, dass Familien sehr wichtig sind. Dass Väter, Mütter und Kinder verschiedene Aufgaben in der Familie haben, aber dass alle liebevoll miteinander umgehen sollen. Wenn Jesus Familien also so wichtig sind, warum ist er dann hier so abweisend? Ich denke, dass uns das Johannesevangelium auf diese Frage eine Antwort gibt. In Johannes 7 lesen wir von einer Begebenheit, da war die Situation folgende. Das Laubhüttenfest war gerade in Jerusalem und alle Menschen aus Nazareth und Galiläa wollten dorthin gehen. Und auch die Brüder von Jesus. Dann haben sie sich überlegt, wir nehmen Jesus einfach mit. Und kommen zu ihm und dann passiert Folgendes. Wir lesen das in Johannes Kapitel 7, Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm, also zu Jesus, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Und dann die interessante Begründung in Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Anscheinend war seine Familie sehr skeptisch. Ähnlich wie die Pharisäer glaubten sie nicht an Jesus. Sie bekämpften ihn zwar auch nicht, aber sie glaubten nicht an ihn. Vielleicht bildeten sie sich sogar ein, dass sie im Reich Gottes wären, weil sie mit Jesus verwandt sind. Oder es gab Leute in dem Raum, die Jesus zuhörten, die das dachten. Auf jeden Fall deutet die Antwort von Jesus genau auf so ein Denken hin. Jesus sagt nämlich, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann, während er sie ringsum ansah, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Ich kann mir mal wieder bildlich vorstellen, wie die Leute ihn angeguckt haben. Zum einen geht er unglaublich hart mit dem Unglauben seiner eigenen Familie ins Gericht. Er macht gar keine Anstalten, nach draußen zu gehen und sie zu begrüßen. Auf der anderen Seite macht er den Leuten, die um ihn herum saßen, von ihm lernen wollten, an ihn glaubten, ein unglaubliches Versprechen. Ihr seid meine Brüder und meine Mutter. Jesus begründet das im nächsten Vers. Er sagt dort, denn wer den Willen Gottes tut, der gehört zu meiner Familie. Ich habe eben schon gesagt, anscheinend gab es Leute, die dachten, naja, also Jesus verlangt zwar Glauben und er ruft zur Nachfolge auf, aber wenn man zu seiner Familie gehört, also dann braucht man das alles nicht. Dann, das muss eigentlich auch so reichen. Also die Familie, die gehört doch bestimmt zu Jesus. Es wird eben nicht klar, ob die Familie das vielleicht sogar dachte, ob es Leute dachten, die drumherum saßen. Auf jeden Fall macht das die Antwort von Jesus klar. Jesus sieht vielleicht auch die Frage in den Herzen der Leute. Und er benutzt die Situation, um deutlich zu machen, dass es nicht reicht, zur Familie von Jesus zu gehören, zur leiblichen Familie, sondern dass mehr dazugehört. Was heißt das für uns? Ich denke, keiner von uns steht in der Gefahr, sich darauf zu verlassen, zur leiblichen Familie von Jesus zu gehören, denn keiner von uns gehört dazu. Aber Jesus geht es hier um viel mehr. Erinnern wir uns vielleicht nochmal an Kurt, der gerade in Frankfurt am Flughafen mit seiner Krankenversicherungskarte steht und sich wundert, dass ihn niemand durch die Passkontrolle lässt. Genauso ging es den Leuten damals. Einige wie die Pharisäer sagten, wir kommen ins Reich Gottes, wenn wir nur gewisse Regeln einhalten. Andere dachten, also wenn wir nur zur Familie von Jesus gehören, dann kann einem nichts mehr passieren. Aber das ist so wie Kurt mit seiner Krankenversicherungskarte. Um nach Australien zu kommen, braucht man eben den australischen Weg durch die Passkontrolle, nämlich den Reisepass. Genauso muss man Gottes Weg nehmen, um ins Reich Gottes zu kommen. Und glaubt mir, die Menschen sind Meister darin, schon seit Jahrhunderten, sich ihre eigenen Krankenversicherungskarten zu basteln, mit denen sie ins Reich Gottes kommen wollen. Für manche ist es die Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Für andere, dass sie in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Andere denken, ich strenge mich ja echt an und bemühe mich, nicht mehr zu sündigen. Wieder andere denken, ja, wenn ich nur jeden Tag bete und Bibel lese, dann werde ich ins Reich Gottes kommen. Merkt ihr was? Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind super gute und wichtige Dinge. Punkt. Aber kein Mensch kommt deswegen ins Reich Gottes. Wie kommt man stattdessen ins Reich Gottes? Jesus sagt in Vers 35, die, die den Willen Gottes tun. Und da ist die Frage, was heißt das? Das heißt, dass wir nur so zu Gott kommen können, wie er das möchte. Wir können nicht von ihm angenommen werden mit unseren eigenen Ideen. Sondern wir müssen so zu ihm kommen, wie er es uns gesagt hat. Jesus macht immer wieder in den Evangelien deutlich, dass es einen Weg in das Reich Gottes gibt. Und das ist der Weg aus Glauben an ihn. Genau wie es für Kurt nur eine Möglichkeit durch die Passkontrolle gibt. Nämlich mit einem gültigen Reisepass. Und so gibt es für uns nur eine Möglichkeit, in das Reich Gottes zu kommen. Durch Glauben an Jesus Christus. Und das hat natürlich später dann auch ganz praktische Folgen. Die von euch, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, die wissen, dass auf dem zweiten Teil des Heidelberg-Katechismus, wo es eben um die Erlösung geht, dann auch der Teil kommt, wo es um die Dankbarkeit geht. Wo es um unser praktisches Verhalten geht. Wo es ganz praktisch um Gehorsam geht. Gottes Willen zu tun heißt also, dass wir uns nicht auf unsere eigenen, noch so guten Beziehungen, Familien oder christlichen Angewohnheiten verlassen. So gut wie diese ganzen Dinge sind. Sondern dass wir uns alleine auf Jesus verlassen, der der einzige Weg zu Gott ist. Und ihm dann auch gehorchen. Wie ging es weiter mit der Familie von Jesus? Es ist schön zu erfahren, dass die Brüder von Jesus später verstanden haben, dass Jesus ihnen hier so hart sagen musste. Wir könnten sagen, später wurden seine leiblichen Brüder dann auch zu seinen geistlichen Brüdern. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, wurden sie zu wichtigen Figuren in den ersten Gemeinden. Und von zweien von ihnen haben wir sogar einen Brief im Neuen Testament überliefert. Den Judasbrief und den Jakobusbrief. Viele Menschen sehen in Jesus einen guten Menschen, der diese Welt ein bisschen besser machen wollte. Der beim Grunde gescheitert ist und der auf keinen Fall der Sohn Gottes ist. Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, wie man Jesus als guten Menschen bezeichnen kann, ohne gleichzeitig zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist. Denn gerade harte, schwierige Stellen wie die heute können wir überhaupt nur verstehen, wenn wir glauben, dass es Wahrheiten sind, die direkt von Gott kommen. Sie werden uns vielleicht nicht gefallen, aber wir müssen bekennen, dass sie Gottes Wort sind. Solche harten Stellen wie die heute sollen auch eine Warnung für uns sein, nicht mit der Sünde zu spielen und uns nicht auf irgendwelche Beziehungen oder eigenen Leistungen zu verlassen. Aber noch viel mehr sollen sie uns darauf hinweisen, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns bei sich halten wird, weil er selbst uns versprochen hat, dass er, der das gute Werk in uns begonnen hat, es auch vollenden wird. Amen.